So, herzlich willkommen zu Fit im Ellbogen, eine neue Folge unseres Podcasts Fit und Fundiert von Primetime Fitness. Hier dreht sich alles rund um Training, Anatomie, Ernährung und Gesundheit. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Thomas Kani. Ich bin Dozent an einer privaten Hochschule, arbeite seit fast 10 Jahren bei Primetime Fitness im Bereich Trainer-Audits und in den Webinaren. Und man sieht es ja jetzt bei uns, für die, die die Kamera eingeschaltet haben jetzt, die das nicht als Podcast hören, da haben wir heute wieder Dr. Felix Söller bei uns, einen Sportorthopäden am Start. Lieber Felix, liebe Grüße nach München und stell dich doch mal bitte vor.
Ja, guten Abend, lieber Thomas. Danke für deine lieben Worte. Mein Name ist Felix Söller. Ich bin Orthopäde, Sportmediziner in München und bin in einem größeren orthopädischen Praxisverbund. Das heißt, wir sind mehrere Kollegen, mehrere Partner, die letztendlich in München eine große Praxis in der Nähe vom Olympiapark betreiben. Ja, unser tägliches Thema ist genau das, was wir heute besprechen wollen. Ellbogen, Gelenke, was kann man tun, was gibt es für Erkrankungen, was gibt es für Verletzungsmöglichkeiten, was kann man dafür tun, dass es eben nicht so weit kommt, oder wenn es dann so weit ist, was kann man tun, wenn wir Ärzte fertig sind, was kann man für Aufbaumaßnahmen beginnen. Da ist der Ellbogen tatsächlich ein sehr, ja, ich sag mal, eingeschränktes Gelenk, aber umso wichtiger, weil es eben die Verbindung zwischen der Hand dann zum Körper, zum Oberkörper, und das ist ein Gelenk, was ständig unter Bewegung steht. Also es ist eigentlich nicht möglich, den Ellbogen wirklich ruhig zu stellen. Das merkt man dann, wenn man sich den Ellbogen mal gebrochen hat oder verletzt hat und mal nicht mehr bewegen kann, was es bedeutet. Dann ist eigentlich die gesamte obere Extremität, wie wir schön sagen, tatsächlich außer Funktion. Und umso wichtiger ist es, dass wir einfach ein paar Worte mal über das Thema sprechen, weil ich denke, da weiß man vielleicht mal den Tennis oder den Golfer, aber es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten, sich zu verletzen, sich irgendeine Läsion zuzuziehen. Deswegen bin ich dankbar und freue mich auf den heutigen Abend, lieber Thomas. Und ja, dann lass uns mal loslegen.
Schön, dass du dabei bist. Und ja, heute geht es ja darum, das ist egal, ob du Sportler bist, ob du viel am Schreibtisch arbeitest oder einfach schmerzfrei durch den Alltag gehen möchtest. Und deswegen, bevor wir starten, eine kurze Frage an dich, also jeder, der sich den Podcast anhört, und natürlich unsere Leute, die Webinare immer wieder fleißig verfolgen. Hattet ihr schon mal Schmerzen am Ellbogen? Ist das im Training passiert oder vielleicht im Alltag? Und ja, die meisten werden innerlich nicken und ich nicke da auch dabei. Also ich habe das auch schon gehabt, das heißt früher im Sport, dass es passiert ist, dass man dann den berühmten Tennisellbogen hatte. Und ich hatte vor kurzer Zeit, das ist ein halbes Jahr her, hatte ich dann plötzlich einen Golferarm. Das heißt also, ich habe ruckartige Bewegungen gemacht, habe dabei, wie gesagt, das Ellbogengelenk überlastet. Und dementsprechend hatte ich dann auch Beschwerden. Und es ist wirklich so, viele unterschätzen dieses Gelenk, bis es dann Probleme macht. Und ich sage jetzt einfach mal, wenn ich das Glas Wasser hier trinken möchte, dann muss ich meinen Ellbogen bewegen können. Weil wenn ich meinen Ellbogen nicht bewegen könnte, dann wird das jetzt schwer sein, einen Schluck Wasser zu trinken. Deswegen ist der Ellbogen eigentlich sehr wichtig. Und Felix, du hast ja schon gesagt, der verbindet die Schulter sozusagen mit der Hand, und vom Aufbau her besteht er ja aus verschiedenen Knochen.
Ja, wir haben also das Ellbogengelenk, was natürlich wirklich aus zwei Grundgelenken besteht. Wir haben die klassische Beugung, das sogenannte Scharniergelenk, aber haben wir natürlich eine Unterarmrotation. Das heißt, in dem Gelenk haben wir noch ein zweites Gelenk, was dann die Rotation des sogenannten Elle-Speichengelenks. Und dieses Gelenk ist deswegen so interessant, weil man sich oft verletzt, wenn man stürzt, und dann auch oft unerkannt. Das ist wirklich ein ganz heikles Thema. Und dieses Gelenk ist in den Strängen natürlich durch viele Muskelgruppen verbunden, die extrem viel miteinander agieren müssen. Ja, wenn man sich vorstellt, klassisch jetzt aus unserem Bereich, ein Bizeps-Curl, wenn ich meinen Bizeps trainiere, dann kann es sein, dass ich tatsächlich nicht nur die Scharnierbewegung mache, sondern vielleicht sogar eine Rotationsbewegung. Also das heißt, ich habe die Hantel vielleicht senkrecht, also klassischen Hammercurl, dann gehe ich nach oben und rotiere dann die Handfläche nach oben. Das ist eine sogenannte Supinationsbewegung, also eine Öffnungsbewegung. Das heißt, ich kann hier auf einmal das Gelenk in beide Richtungen bewegen. Und umso mehr Muskelgruppen ziehen natürlich dann an den entsprechenden Knochen. Und das macht natürlich das auch anfälliger. Es sind viele Sehnenansätze, die viel Kraft aufbringen müssen. Ja, wenn man vorstellt, die Jungs, die schweren Jungs aus dem Studio, die ja mal so 40 Kilo, 30 Kilo Bizeps Curls machen, da kommt schon extrem viel Zug auf diese Sehnen. Und das ist zweifelsfrei auch ein Potenzial für Verletzungen.
Ja, und wie gesagt, du hast auch schon gesagt, es sind ja viele Gelenke oder Teilgelenke, die da zusammenarbeiten. Und wenn wir jetzt unsere drei Knochen uns anschauen, wir haben den Oberarmknochen, wir haben die Elle, wir haben die Speiche. Knochenverbindung ist ja ein Gelenk. Es gibt das Oberarm-Ellengelenk, hast ja schön gesagt, das ist das Scharniergelenk, wo wir die Beugung, die Streckung haben. Das heißt, wenn wir einen Arm beugen, beim Essen zum Beispiel, ne, da müssen wir den Arm beugen können oder den Arm strecken, wenn wir was wegdrücken wollen. Da brauchen wir dieses Gelenk. Und dann hast du noch dieses Drehgelenk, was als Radgelenk bezeichnet wird, wo wir die Rotationsbewegung haben, wo wir die Handfläche, die Handinnenfläche nach oben drehen, ne, die Hand aufhalten, gib mir mal Geld, oder die Handfläche nach unten drehen. Man sieht das immer in diesen römischen Filmen, ne, wenn dann der Cäsar dann Daumen hoch, Daumen runter gemacht hat, wenn die Gladiatoren gekämpft haben. Da ist also dieses Drehgelenk eigentlich ganz sinnvoll in dem Bereich. Aber wenn wir einfach mal die Tür aufschließen wollen oder vielleicht beim IKEA einkaufen waren und dann kriegen wir so einen Schrank und machen den Karton auf und stellen fest, da sind noch Bretter drin und dann geht's los mit dem Schrauben. Das heißt, wenn wir was festschrauben, was aufschrauben, das sind ganz viele Alltagsbewegungen, die wir gar nicht, ich will nicht sagen schätzen, aber das sind Alltagsbewegungen, wo wir gar nicht großartig drüber nachdenken und erst wenn es nicht funktioniert, dann haben wir die Probleme. Und damit das alles gut funktioniert und arbeiten hier mehrere Systeme zusammen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Muskulatur, da hast du schon den Bizeps genannt, das ist der Muskel, der mit seinen Helfern den Arm beugt. Dann haben wir den Armstrecker, den Trizeps, wir haben Unterarmmuskeln, die für die Beugung, aber auch für die Unterarmdrehung, sowohl nach innen, Außendrehung wichtig sind. Wir haben die Griffkraft, die Hand, die bewegt werden muss. Und die Muskeln sind ja immer mit Sehnen am Knochen befestigt. Und diese Sehnen, die sind zum Teil empfindlich bei Überlastung. Dann haben wir noch Bänder, die das Ganze stabilisieren. Und diese Bänder, die können natürlich auch, wenn man bei gewissen Erkrankungen können diese Bänder sehr elastisch sein. Das heißt, es fehlt die Bindegewebsstruktur. Und dann kann es sogar sein, dass die Speiche, der Radius, dass der also aus, das ist dieses kleine Radiusköpfchen
Kugelgelenk,
da,
genau.
genau, das
Ja.
Kugelgelenk, dass dieser Radius da rausspringt. Und ich hatte in meiner immer noch aktiven Zeit als Dozent, hatte ich einen Kursteilnehmer, der hat sich den Schnürsenkel gebunden und dabei ist ihm der Radiusköpfchen rausgesprungen. Ne? Also ihr seht, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist, Vorverletzungen waren, dann hat man natürlich dementsprechend Beschwerden. Ja, und dann, immer wenn wir von Gelenken sprechen, haben wir eine Gelenkkapsel. Wir haben um die Gelenkkapsel wieder einige Hilfsmittel, die Schleimbeutel, da kommst du noch drauf zu sprechen. Und
Genau.
in dem Gelenk haben wir dann auch noch den Knorpel, der dafür sorgt, dass das alles sehr, sehr glatt läuft. Das heißt, wenig Reibung ist. Und deswegen kann man die zentrale Botschaft, kann man ruhig sagen, ein gesunder Ellbogen ist kein Luxus, sondern die Voraussetzung für nahezu jede Armbewegung. Und dann könnte man vielleicht auch schon so ein bisschen in die Beschwerdebilder, die du eben schon aufgezählt hast,
Ich würde
können
vielleicht
wir,
sogar, vielleicht
ja?
für den einen, weil ich gerade diese Radiusköpfchen oder Speichenköpfchen Verletzung noch erwähnt habe, die ja
Ja.
tatsächlich sehr selten, nein, andersrum, sie sehr häufig passiert und selten entdeckt wird. Ist oft der Klassiker bei Stürzen jetzt im Winter, jetzt kommt ja hoffentlich bald ist mal die Sommerzeit, haben wir sehr viele von denen. Das heißt, der klassische Ellbogenstürz, entweder im gestreckten Modus, also der Arm noch gerade oder direkt drauf. Dann eben Schmerzen direkt heraußen, weil das Radiusköpfchen ist sozusagen da, wo wir den Tennisarm so ungefähr
Ja.
vermuten. Und die können sehr leicht brechen, weil das ist wie so ein Hals ist mit so einem Teller oben drauf, ja, der sich dann eben so rotiert. Und diese Radiusköpfchenfrakturen sind leider häufiger als gedacht. Das Problem ist, dass man, wenn man ein Röntgenbild macht, manchmal diese Frakturen gar nicht sieht. Oder wenn dann, manchmal ganz schlimm, dieses Köpfchen tatsächlich zerbricht, so eine Meißelfraktur, also senkrechte Fraktur. Also es kann ganz, ganz blöde Sachen geben. Deswegen immer so ein bisschen, sag mal, wenn man auf den Ellbogen stürzt und man hat Schmerzen, die einem so komisch vorkommen, sollte man immer ein Röntgenbild machen. Wenn man sich da nicht sicher ist, notfalls dann wirklich vielleicht sogar ein CT oder ein MRT machen. Also im Grundsatz glaube ich, nur, dass man das nicht einfach so abtut. Das will ich eigentlich damit nur sagen, dass man da ein bisschen dranbleibt einfach. Ja, dann haben wir das Thema, diese Luxation oder wie so sagt, das Köpfchen, was rausspringt. Da gibt es ja immer so ein Phänomen, was bei Kleinkindern, wo die Bänder sehr elastisch sind, da gibt es ein Phänomen, wenn jemand zum Beispiel ein Kleinkind an der Hand hält und das Kind wegläuft oder stolpert, dann hat man ja dieses instinktives Hochreißen des Armes. Und in diesem Moment wird das Kindesarm gedreht und gestreckt und dann kann es passieren, dass das Köpfchen raus aus dieser Lasche rausfällt oder rausspringt und luxiert. Ja, da muss man wieder reponieren. Also das ist tatsächlich so eine ganz häufige Geschichte, wie wir in der Klinik früher hatten, wo dann die Kinder kamen, mit 4 Jahren und den Arm nicht bewegen konnten. Dann musste man den sozusagen wieder reponieren. Aber das sind so die Ausnahmen. Wie gesagt, dann haben wir natürlich jetzt die klassischen, eigentlich würde ich sagen, die Trias, die drei wichtigsten, finde ich, Erkrankungen, die wir jetzt im Sport, in unserem Bereich sehen. Das ist der Tennisarm, das ist der Golferarm und die chronische Bizepssehnenentzündung, die nämlich genau da ist, wo der Unterarm beginnt, weil der Bizeps eben eine Beugung im Unterarm macht und eine Öffnungsbewegung. Ja? Und das ist eine Doppelbewegung, die natürlich extrem viel Zug hat. Und das bedeutet, dass die Sehnen da extrem viel Leistung bringen müssen. Und das Problem an jeder Sehne ist, dass Sehnen, die am Knochen angewachsen sind, fast keine oder ganz eine schlechte Durchblutungstendenz haben. Und keine Durchblutung heißt kein Sauerstoff, kein Blut, keine Reparatur. Und deswegen können Mikroverletzungen, die wir da haben, schlecht heilen. Und das tut dann eben weh und vor allem lange weh. Und das ist immer das Problem. Egal, ob wir jetzt an der Achillessehne oder am Hüftknochen, Schulterbereich, egal wo, es ist immer das gleiche Spiel. Wir haben eine Mikroverletzung, wir haben eine Belastung gehabt, die vielleicht für diesen Sehnenbereich zu viel, zu stark war. Das kann also sein, zum Beispiel, dass man sehr viel gedreht, geschraubt, gezogen hat oder im Training ruckartige, schnelle Bewegungen gemacht hat, irgendwas in dieser Richtung. Dann kommt es zu kleinsten Verletzungen, die würden normalerweise repariert werden. Im Muskel würden wir einen Muskelkater dazu sagen, ja. Aber an der Sehne nicht. Und dann haben wir genau das Problem, dass es dann wochenlang so weitergeht. Dann schont man den Bereich nicht, weil man denkt sich, das geht schon weg. Und so schaukelt es sich hoch, bis wir wirklich eine Chronifizierung haben und dann wirklich einen kleinen Sehnenschaden. Und das macht es dann so schwierig, dass man sagen kann, okay, wir haben außen, also sprich außenseitig, den sogenannten Tennisarm. Wohlgemerkt, das ist eine Beschreibung, ich glaube, aus dem 19. Jahrhundert irgendwas. Also das, da wo die Jungs
bei der Erfindung der Tennisschläger.
Genau, mit den Holz-Dunlap-Schlägern gespielt haben, so richtig mit den weißen Klamotten und den Mützen. Ich denke, ich sage dazu mittlerweile natürlich kaum noch Tennisarm, es assoziiert, dann kommt das Gespräch, ja, ich spiele ja gar kein Tennis. Das ist meine zweite Frage. Okay, also deswegen sagt man manchmal Mausarm, ja, weil es ist halt so wirklich ein Thema mit Maustätigkeit, Computer, PC. Also wir sagen einfach eine Entzündung an der äußeren Seite und eine Entzündung an der inneren Seite. Die äußere Seite, kann man sich merken, betrifft die oberen Muskeln, die eben auf den Handrücken zugehen, die man braucht, um die Hand eben zu stabilisieren, zu drehen. Faustschluss, die inneren Seiten auf der Innenseite des Armes, die dann mehr zur Unterseite gehen und die Hand nach unten drücken und ziehen. Also sprich, es sind zwei verschiedene Muskelgruppen. Die können natürlich je nach Beanspruchung jeder für sich natürlich eine Entzündung aufrufen. Bizeps ist klar, der liegt in der Mitte vom Unterarm. Der kommt quasi hier aus dem Bizeps raus, endet diagonal im Unterarm und kann auch Schmerzen bereiten. Also von daher haben wir eigentlich die drei häufigsten Sachen, die es gibt. Abgesehen davon kommen wir zu den vielleicht noch Nebengeschichten, die man nicht so kennt.
Ja. Also ich fasse das nochmal zusammen. Also die häufigen Probleme sind zum einen Überlastungen. Das kann zu viel Training sein. Das kann aber auch zu wenig Regeneration sein. Das kann aber auch ja, Überlastung sein, die jetzt nicht beim Training entsteht, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt so eine ganze Küche bei IKEA kaufe und oder bei einem anderen Möbelhersteller im Selbstzusammenbau, dass dieses häufige Drehen, dass das zu einer Überlastung führen kann. Dann natürlich Fehlbelastungen. Jetzt, ja, Tennisarm, du hast das schön gesagt, die meisten spielen vielleicht gar kein Tennis, aber wenn man Tennis spielt und hat eine schlechte Technik, zum Beispiel Paradebeispiel, ja, ich habe mir überlegt, ich möchte vielleicht mal Tennis spielen und dann sagt die Bekannte, ei, ich habe noch von meiner Tochter einen Tennisschläger da liegen. Dann holt man den Tennisschläger, jetzt hat man riesengroße Hände, die Tochter hat kleine Hände. Das heißt, der Griff passt schon mal gar nicht, ist zu klein beziehungsweise oder zu groß, je nachdem. Dann hat man vielleicht noch eine schlechte Technik. Das kann natürlich auch das verursachen. Das war früher mal, denke ich mal, eher so das Problem, aber heute haben wir mehr Leute am Computer sitzen, wie Tennis spielen. Deswegen haben wir dann die sogenannte Maus oder den sogenannten Mausarm, den man da hat. Das heißt, man hat Schmerzen an der Außenseite, die Handstrecker sind überlastet und das tut natürlich bei allem weh, vor allem wenn man greift, wenn man irgendwas anheben will. Das ist so ein, wie soll ich sagen, das ist so ein ziehender, stechender Schmerz, der richtig, richtig unangenehm ist. Und wenn man dann natürlich dann mit dem Finger noch da drauf drückt, dann fängt das an, noch mehr weh zu tun. Das wird so richtig zusammengefasst.
Ein Grund beim Tennis, um es vielleicht, wenn Tennisspieler zuhören oder zuschauen sollten, liegt einmal natürlich an der Griffgröße. Das heißt, wenn wir einen meisten zu großen Griff benutzen, haben wir das Problem, dass wir dadurch nicht den Schläger fixieren können. Das heißt, wenn wir den Ball nicht sauber in dem sogenannten Sweet Spot in der Mitte treffen, dann kommt es so, dass der Griff anfängt zu rotieren. Und wir müssen in dem Moment, müssen wir den Griff natürlich extrem anfassen, damit uns der Schläger ja nicht aus der Hand dreht oder fällt, heißt, dass wir dann einen exponentiell starken Zug auf der Sehne haben. Und zwar für einen ganz kurzen Moment. Das ist das Gleiche, wie wenn ich den Ball nicht perfekt treffe, am Rahmen treffe, dann kippt uns nämlich der Schläger und das bedeutet, dass wir dann nachjustieren müssen. Und das ist dieser ganz kurze, explosive Moment. Das Gleiche beim Golfen, wenn wir den Golfschläger halten, hier mit beiden Händen, und wir schlagen vielleicht sogar in den Boden rein, dann gibt es diese Übertragung, die ganze Kraft, diese Energie wird quasi bis in den Unterarm hoch und landet letztendlich dann, weil die Bewegung hier nach innen geht, auf der Innenseite. Und das sind diese kurzen, ganz heftigen, repetitiven, wie man so schön sagt, wiederholenden Momente, wo dann eben Sehnen eigentlich irgendwann mal aufgeben. Ja? Und dann kommt es eben zu den Entzündungen. Das war jetzt nur ein kurzer Schwenk aus der Tenniszeit.
Ja, aber ganz, ganz wichtig, weil das ist ja genau das, warum du hier sitzt, weil du das so richtig schön bildhaft erklären kannst und man das auch gut nachvollziehen kann. Und da hilft natürlich dann, einmal die Noxe meiden, das heißt also nicht weiter Tennis spielen in dem Moment, weil dann kommt ja die Überlastung immer wieder. Und dann, wenn das mal abgeklungen ist, ich denke immer so, dass ich glaube, Felix, das Wichtigste ist, dass man diese Entzündungsphase, dass man die in den Griff bekommt und nicht dafür sorgt, dass es dann zu einer Chronifizierung, wie du so schön gesagt hast, also nicht zu einer chronischen Entzündung kommt. Und da ist halt die Pause, glaube ich, wichtig.
Ja, und wir kennen ja auch die verschiedenen Stufen der Entzündung. Ja, wir kennen die Verletzung, dann die Erholungsphase, Proliferation. Also sprich, es sind ja verschiedene Stadien, die eine Entzündung durchgeht. Und wenn wir diese Stadien nicht ermöglichen, durchzulaufen, dann wird sich das auch nicht reparieren, weil wir dann vielleicht irgendwo in der Phase 1, 2, 3 wieder eine Noxe, wie du schon gesagt hast, wunderbar einen Reiz setzen. Und dann wundern wir uns, dass das Ganze wochenlang so weitergeht, was am Ellbogen gar nicht so schwer ist, weil wenn ich jetzt beim Tennisspiel den Tennisarm zugezogen habe und ich gehe dann ins Büro und hole meine Ordner dann so raus, dann habe ich die gleiche Bewegung gemacht oder ich nehme eine Literflasche und trinke dann mein Proteinshake nach dem Wanddrücken und habe noch die Stange noch hier so richtig drin. Also im Grundsatz ist es eigentlich ganz, ganz schwierig, den Ellbogen eigentlich auszuschalten, ja. Weil Training, ja, ich kann die Hand offen lassen, da kommen wir sicherlich dazu, wie man dann im Training umgehen kann. Ja. Aber es ist so, dass eine Entzündung muss erstmal zum Stillstand kommen. Die Zellen müssen eine Chance bekommen, sich zu reparieren, die Mikroverletzungen. Dazu braucht es Zeit, dazu braucht es bestimmte Reparaturstoffe, die müssen aber dahin kommen. Dann haben wir eine Durchblutungs- Verzögerung, Verschlechterung, da kommen wir dann auch zu Möglichkeiten, wie man Therapie etwas, sagen wir, forciert, ein bisschen unterstützt.
Okay. Das Gleiche, was wir am Tennisarm haben, haben wir dann, glaube ich, am Golfarm, nur an der Innenseite. Das heißt also, wir sprechen ja immer von einer Epicondylitis, ne? Also der Epicondylus, das sind die Gelenkknochen sozusagen, die man so schön tasten kann. Wenn man den Oberarmknochen innen tastet, hat man innen so einen Knubbel, außen so einen Knubbel. Das wäre dann ein, das ist dann der Epicondylus und dann Itis, heißt, es ist eine Entzündung. Ist das mehr auf der Speicheseite oder ist es mehr auf der Ellenseite? Und so kommen dann diese komischen, fast unaussprechlichen Namen zustande, mit denen du dich sehr gut auskennst. Und hier haben wir dann, wie gesagt, eine Überlastung der Beugemuskulatur, sprich der Handgelenk- und Fingerbeugemuskulatur. Das heißt, wir haben Schmerzen beim Zugreifen, wir haben Druckempfindlichkeit innen am Arm. Das wären also jetzt die zwei typischen Erkrankungen. Da ist die Sehne dann betroffen und du hast ja schön erklärt schon, das ist ja meistens nicht was, wo plötzlich passiert, sondern wahrscheinlich passiert das schleichend über Monate hinweg und irgendwann werden die Bewegungen, die werden immer wieder wiederholt, zu wenig Pausen, zu schnelle Steigerung, vielleicht zu viel Tippen, Krafttraining mit einer schlechten Technik und dann haben wir dann diese Entzündung, die dann erreicht ist. Und jetzt komme ich natürlich zu dir und sage, aua, Felix, hilf mir. Was macht man da?
Also der Grundmoment ist natürlich erstmal zu schauen, wo befinden wir uns in der ganz frischen Phase. Ich glaube, man auf jeden Fall erstmal der ganzen Sache Zeit geben. Die erste Maßnahme, die ich immer natürlich schaue, wodurch ist es denn überhaupt erzeugt worden? Man muss manchmal den vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht, dann muss man den Patienten befragen, ja, wo ist es denn passiert? Wie kann es denn sein, dass man schon mal erstmal die Noxe ausschaltet, die Ursache ausschaltet, dass man erklärt, du darfst das und das nicht mehr machen, greif beim Krafttraining vielleicht nicht mehr die Faust schließen etc. Also es ist schon mal wichtig zu verstehen, wo es verursacht, wo kam es her. Dann haben wir natürlich den ersten Weg, die Entzündung erstmal runterzubringen. Und runterbringen heißt, man muss sich ein bisschen beschäftigen, in welcher Phase befindet man sich. Befindet man sich in so einer akuten, so superakuten Phase, heißt so 1, 2, 3, 4 Wochen, dann hat man natürlich andere Maßnahmen oder andere Möglichkeiten, die wenn der ganze Prozess schon chronifiziert ist und über Wochen, Monate oder sogar mal Jahre geht, ja, das darf man nicht vergessen, das gibt's ja auch. Heißt, wenn wir jetzt eine ganz, ganz kräftige Entzündung haben, eine frische, die vielleicht ein paar Wochen alt ist, dann gehen wir tatsächlich ohne weiteres zum guten alten Cortison, denn dann kann man diese Entzündungsreaktion tatsächlich abfangen. Man spritzt ein Depot an diesen Sehnenansatz hin, verteilt es ein bisschen fächerförmig bis hin zum Muskel. Also mit einer Spritze lässt sich das ganz gut machen. Das ist eigentlich sicherlich in der ersten Phase der Entzündung gut, weil wir natürlich die Entzündung runterbringen, damit der Körper anfängt, auch reparative Maßnahmen zu machen. Denn oft ist so, dass eine Entzündung auch ein bisschen den ganzen Prozess blockt. Also müssen wir dann schon dagegen steuern. Was ganz wichtig ist, wenn man jetzt zum Beispiel mit Hilfsmitteln, das sind sogenannte Epicondylitis-Manschetten, so Bandagen, die sieht man immer wieder, das sind so ringförmige Bänder oder so Plastikspangen, Silikonspangen, die man sozusagen um den Unterarm herumspannt. Ich sage immer, 2 Querfinger vom Ellbogengelenk von der Falte entfernt. Das ist nicht direkt am Ellbogen, sondern ein bisschen weiter Richtung Hand. Weil wir wollen ja nicht auf den Punkt drücken, sondern wir wollen die Muskulatur vor der Sehne, vor dem eigentlichen Knochenpunkt oder Verankerung abfangen. Das heißt, wir bringen Kompression drauf, damit bei Bedienung der Hand der Muskel letztendlich dort, ich sage mal, abgefangen wird, dass der Zug nicht mehr ganz bis nach hinten, bis zum Knochen geht. Das mehr oder minder kann die Epicondylitis-Manschette machen. Mehr tut sie nicht. Einfach mechanisch die Kraftzüge ein bisschen abbremsen. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man versteht, weil das ist im Alltag ganz praktisch, die tut man dran. Man kann dann den muskulären Zug etwas abfangen, was manchmal in vielen Fällen auch hilft, aber natürlich nicht unbedingt nur die einzige Lösung ist. Also wir haben gesagt, in der akuten Phase Spritze und Spange. Jetzt, wenn wir weitergehen, dann haben wir das Problem, dass da schon Prozesse am Start sind. Das heißt, es kommt, die Entzündungsreparaturvorgänge sind nicht mehr aktiv. Dann muss es durch andere Maßnahmen nochmal irgendwie angeregt werden. Ja? Und da gibt es eben mittlerweile eine ganz, ganz praktische und finde ich seit bestimmt 7, 8, 9, 10 Jahren eine Methode, die nennt man die sogenannte Plasmatherapie oder PRPP, PRP, abgekürzt Platelet-Rich Plasma, heißt, wir nehmen aus dem Blut des Patienten ein Teil, wir nehmen nicht das volle Blut, nicht das Vollblut, das rote, sondern wir nehmen das Serum. Das Serum ist eine gelbe Flüssigkeit und die richtig zentrifugiert. Auf einer bestimmten Höhe des Röhrchens sammeln sich die sogenannten Blättchen, die Thrombozyten, die Blutblättchen, die dann eben in sich diese Reparaturstoffe und sogenannte Transmitterstoffe, also eine ganze Suppe, ein ganzes Konzentrat an wichtigen Stoffen tragen. Und die kann man sozusagen aus dieser Spritze rausziehen und hat dann ein Konzentrat in der Spritze von diesem Plasma. Und diese PRPP-Therapie oder ACP-Therapie, gibt es verschiedene Namen, das eine ist so der englische, der andere ist der deutsche Ausdruck. Das ist eigentlich so seit Jahren die Wunderwaffe bei den chronischeren Verläufen. Das bedeutet, wir nehmen das Plasma und spritzen das quasi tatsächlich an diesen Sehnenersatz. Wir bringen neue Reparaturstoffe hin, die jetzt eigentlich nicht mehr da sind. Das Ganze ist zum Erliegen gekommen. Das bedeutet, es passiert gar nichts mehr leider. Ja, es ist eine Chronifizierung, Stillstand, oh, Feierabend, da passiert eigentlich nichts mehr. Und jetzt kommen wir mit einer neuen Suppe an Reparaturstoffen her und können dann eigentlich den ganzen Prozess wieder auffrischen. Ist in der Tat ein sehr phänomenaler Ansatz, weil wir eben ohne Chemie, ohne Cortison nichts auskommen. Wir haben auch keine allergischen Reaktionen, weil es ja der eigene Substanzkomplex des Patienten ist. Ist aufwendig, man muss Blut abnehmen, man muss es zentrifugieren, man muss es spritzen, dann muss man ein paar Mal wiederholen. Ist nicht auch ganz so unschmerzhaft, sage ich vorsichtig immer, das tut schon ein bisschen weh, aber das wäre eigentlich die Stufe 2, die man machen kann. Jetzt kommen wir zur Stufe 3, das ist also jetzt dann die nächste, die geht dann mehr ins Physikalische, das heißt, wir nutzen die sogenannten Schallwellen, die wir in einer Form bündeln und eine hohe Energie erreichen. Man nennt das dann auch Stoßwellen. Das hat man sicherlich schon mal die ein oder andere gehört oder gesehen oder selbst schon mal bekommen. Das ist eine hochenergetische Therapie. Da wird dann eben eine hohe Energie mit Schall quasi auf diesen Knochen hingeschossen. Sehnen-Knochenübergang, sage ich immer, weil man eben dadurch eine extrem starke Stimulation an der Sehne erreicht. Das ist also im Prinzip egal, ob es die Achillessehne ist an der Schulter oder ob es die Epikondylitis-Sehne ist. Es ist ein wahnsinniger Stimulationsprozess. Die Gefäße werden dort quasi, ich sag mal, angelockt. Es kommt zu einer extremen sogenannten, man nennt es Proliferation. Das heißt, die Gefäße wachsen in diesen Sehnenteil rein, weil es einen Reiz gibt und durch die kleinen Gefäße, Gefäße wachsen dort ein. Und die bringen dann eben unser Blut, unser Sauerstoff an die Sehne. Und dann kommt es zu Reparaturvorgängen, die man braucht, um das zu reparieren. Also es ist eben nicht so, wie man gedacht hat, da zertrümmert man nur Kalk. Ja, ist richtig, aber leider zu ganz geringen Anteil hat es eine Ursache mehr. Die Wirkung der Stoßwelle ist in dieser gefäßinduzierenden Wirkung. Das ist der Grund, warum die Stoßwelle wirklich saumäßig gut funktioniert. Und das wären jetzt so eigentlich die Standardmaßnahmen, die wir in der Praxis machen, die man sicherlich in jeder vernünftigen Praxis finden würde, alles der Reihe nach. Ich glaube, damit kriegen wir mit Sicherheit 95% der chronischen Tennis-Golf-armen Patienten wieder in Ordnung.
Ja, also das ist ja für mich jedes Mal, wenn du dabei bist, ist es ja für mich immer ein inneres Frohlocken, weil ich hatte den Gedanken, da gibt's doch die Epikondylitis-Spange. Und in dem Moment, wo ich den Gedanken habe und mir das aufschreiben wollte, fängst du an, darüber zu reden. Also, wenn wir verheiratet wären, wir würden uns wortlos verständigen können. Das ist echt spannend. Und dann natürlich, dann sieht man natürlich deine Expertise, wenn du dann erzählst, was es dann sonst noch an Therapien gibt, wo man dann versucht halt, ich sag mal, die im Blut befindlichen Baufirmen, die nicht dorthin kommen, die eigentlich dorthin sollen, dass man die dann unter Umwegen durch Zentrifuge und so weiter dort an den Ort des Geschehens schickt. Das ist also ein total spannendes Thema. Dann hast du die Schallwellen angesprochen, die Stoßwellentherapie. Ich habe da noch so ein bisschen im Hinterkopf, das ist aber auch schon, mein Wissen ist ja da schon ewig her, ich hatte selbst mal so eine Achillessehnengeschichte, da haben wir auch Stoßwellentherapie gemacht. Und aber man muss da, glaube ich, als Leistungssportler so ein bisschen aufpassen. Das war früher mal, so, dass da die Sehne auch so ein bisschen mit gereizt wird und dann, weiß nicht, ob ich das so richtig in Erinnerung habe, dass die dann vielleicht schneller reißen kann in der Zeit, wo das gemacht wird. Ist das noch
Also,
so?
das ist tatsächlich widerlegt worden. Also die Stoßwelle selber, die macht keine strukturellen Veränderungen an der Sehne. Das ist das gute Nachricht. Also anders gesagt, man kann nicht viel falsch machen mit der Stoßwelle. Wo man ganz klar weiß, und das ist der Moment, wo es eben gefährlich wird, warum man eben mit dem Cortison aufpassen muss. Es ist mit wahrscheinlich hat es die Kombination mit dem Cortison, was du gerade gemeint hast, weil Cortison tatsächlich strukturelle Veränderungen an den Sehnen macht. Und das kann dazu führen, wenn man eine beschädigte Sehne hat, ein, zwei Kortisonspritzen bekommt und dann vielleicht auch noch einen kräftigen Zug drauf bringt. Das kann zum Beispiel reichen, um die Achillessehne oder von mir aus an der Schulter oder was auch immer zum Reißen zu bringen. Und das ist der Moment, warum wir mit Kortison aufpassen müssen. Also wir spritzen weiterhin Kortison, das ist überhaupt kein Thema. Aber dann bitte mit einer Sportkarenz von 5 bis 7 Tagen, also konsequentes Nicht-Benutzen dieser Sehne, also außer gehen und spazieren gehen, vielleicht ein bisschen schwimmen, okay, aber keine Bewegungen, die auf Höchstmaß gehen. Die Stoßwelle tatsächlich, muss man sagen, da hat man auch erst in den letzten, sage ich mal, so 5 bis 10 Jahren immer so richtig verstanden, was überhaupt die Stoßwelle macht. Man hat immer gedacht, Stoßwelle super, da hauen wir drauf, dann löst sich der Kalk auf, der bröselt in alle Richtungen und dann ist alles gut. Nein, nein, das ist also total, also eigentlich ist es so, dass man muss sagen muss, die Erkenntnis der Stoßwelle ist seit mehreren Jahren genau andersrum, dass es mir gar nicht um was Zertrümmerndes geht. Es geht tatsächlich mehr um eine Proliferation, also wir sagen immer, eine Gefäßneubildung, Reparaturvorgänge in Gang bringen, also was in Bewegung bringen, ja, so eine Art Reiz setzen. Aber strukturell passiert nichts. Also man kann sagen, die Stoßwelle tut weh, sie macht nichts kaputt, sie tut nur was Anregendes. Bei Cortison ist richtig, da muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen.
Ja, meine Stoßwellentherapie, die war 1998. Also, das ist schon ein bisschen länger her, wo das bei mir gemacht wurde. Und deswegen, ich hatte das noch so ein bisschen im Hintergrund. Aber gut, dass man das jetzt mal geklärt hat. Und dann haben wir noch was. Das sind so kleine Beutelchen, die sind gefüllt mit Schleim. Die stellt man in
Oh
Schleimbeutel.
ja,
Und
mein
die können
Liebling.
auch am Ellbogen, können die auch ganz schön Remi-Demi machen.
Ja,
Wenn sie
also.
denn entzündet sind, sagt man eine Bursitis.
Jawohl, also eine Bursitis ist tatsächlich nicht so ungefährlich. Also man muss sich sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, sich einen Schleimbeutel, eine Bursitis einzufangen. Das eine ist der mechanische Weg, das heißt, man hat sehr viel Mechanik an einer Stelle. Wir haben an verschiedenen Stellen, der wichtigste Schleimbeutel ist tatsächlich hier unten am sogenannten Olekanon, das ist die Ellbogenspitze, wo der Knochen ist, weil wir immer uns sehr häufig abstützen. So, wenn da jetzt sehr viel Bewegung. Und nochmal kurz die Definition des Schleimbeutels. Ein Schleimbeutel ist an sich nur ein Beutel, also ein Hohlraum mit ein bisschen Schleim, ja, der letztlich dafür sorgt, dass Bewegung zwischen Knochen und Haut zum Beispiel entsteht. Wenn es kein Schleimbeutel gäbe, würde die Haut ständig mitgezogen werden, was gar nicht geht, das wird wehtun. Deswegen entsteht überall da, wo Haut und Knochen ist, eine Gewebeschicht und die nennen wir Schleimbeutel. Wenn wir den Schleimbeutel zum Beispiel entfernen bei einer Operation, dann bildet sich wieder ein sogenannter Pseudoschleimbeutel. Das heißt, der Körper ist da sehr erfinderisch und hilft. Das Problem ist nur, dass Schleimbeutel sich entzünden können. Die eine Version ist eben die rein mechanische, die zum Beispiel passiert, wenn man sich stark abstützt am Tisch und irgendwie ständig die Ellbogen auf einem harten Untergrund hat oder sich irgendwie was weiß ich, beim Trainieren irgendwelche Übungen macht, beim Bizeps den Ellbogen aufstützt oder irgendwas in der Richtung. Dann passiert es, dass diese Schicht sich massiv reizen, der schwillt dann an, der wird richtig dick und wird richtig fett. Der ganze Ellbogen ist geschwollen, der ist rot, der tut weh. Die andere Version ist die sogenannte traumatische. Der Klassiker ist, man fällt hin oder schürft sich mal kurz am Ellbogen auf, weil man irgendwo an der Wand hängen bleibt oder man fällt hin. Dann kommen kleinste Bakterien über die Haut rein. Es muss gar keine große offene Wunde sein, aber kleine Risse, keine offenen Oberflächenabschürfungen können dazu führen, dass Bakterien durch die Haut eindringen und in den Schleimbeutel wohlfühlen. Wo sie sich wohlfühlen, dann vermehren sich die. Und dann geht's ab, dann geht die Post ab, dann kommt es zu einer Eiterung, dann kommt es zu einer richtigen schweren Erkrankung. Die Patienten sind richtig krank, die können Blutvergiftungen kriegen, die können richtig schwer erkranken mit Krankenhausintensivstation. Das ist also eine tatsächlich sehr ernstzunehmende Situation. Das heißt also, wenn ich jetzt jemanden habe, der kommt und hat dann eine Schürfverletzung und einen hochroten Ellbogen, das ist für mich eine echte Notfallsituation. Notfallblut abnehmen, sofortige Antibiose, wenn es geht, also Antibiotikagabe, vielleicht sogar über die Vene, Schiene anlegen, ruhig stellen, Alkoholverbände drauf tun. In manchen Fällen sogar operiert, sofort ins Krankenhaus operieren, aufmachen, entleeren. Die andere Version ist diese mechanische. Da kann man noch ein bisschen zuwarten. In der Regel ist es so, man punktiert die, dass es erstmal entlastet wird, dass der Druck weg ist, weil das ist das, was meistens wehtut. Dann nimmt man natürlich entzündungshemmende Mittel ein. Kein Antibiotikum bitte, weil da sind ja keine Bakterien im Spiel, sondern da reichen desinfizierende Verbände, Kühlung, Kälte, Franzbranntwein, Kälte, Kühlpads, Quarkwickel. Aber was ganz wichtig ist, und das finde ich, es wird viel zu selten gesagt, der Arm muss auch ruhig gestellt werden. Also wir können nicht erwarten, dass jemand hier so einen Oschi hat hier, dann wir machen da ein bisschen was und dann geht er ab sofort wieder zum Training. Das funktioniert nicht. Und das merke ich immer an dem Patienten, wenn er dann nach ein paar Tagen wiederkommt, dann sagt der Doktor, ist nicht besser geworden. Und er kommt ohne Schiene rein, dann weiß ich schon, wo es langläuft. Ja, das ist wirklich so. Das ist also das A und O bei einer Bursitis ist die Ruhigstellung. Da gibt es auch kein Wenn und Aber und so ein bisschen Training. Und nein, es gibt kein Training. Der Ellbogen muss ruhiggestellt werden. Aber wie gesagt, für mich nur wichtig, dass es noch transportiert wird. Wenn jemand oder jemand aus unseren Zuhörern, Zuschauern, jemanden Bekannten sieht, der am Wochenende jetzt einen riesen dicken Arm hat und sagt, oh, ich bin da draufgefallen und das so büttelt, ach, nicht so schlimm, dann bitte sofort in die Nothilfe Arzt aufsuchen, weil das kann ganz schnell kippen. Und oft ist so der Moment, wo man noch konservativ bleibt, irgendwann ist dieser Moment da und danach wird es operiert. Also das ist vielleicht eine ganz gute Message noch.
Ja, super, sehr gut. Deswegen fand ich das auch mit dem Schleimbeutel ganz wichtig, ja, ganz dass wichtig, wir das heute ansprechen. Ja, ich bin jetzt zwar total unmusikalisch, aber ich habe trotzdem einen Musikantenknochen. Das heißt also, das heißt nicht, dass man da schön singen kann, sondern das kennt ihr vielleicht auch so. Man hat dann, wenn man sich so den Ellbogen hier innen am Arm so ein bisschen blöd anhaut oder manchmal auch unten an der Spitze irgendwo, dass man dann so ein Kribbeln hat, so eine Taubheit. Das heißt also, auch das ist unangenehm und das kann vom elektrischen Schlag wie so ein elektrischer Schlag sein. Das kann aber auch sein, dass es so ein Kribbeln gibt im Ringfinger, im kleinen Finger. Ich denke, das muss man, glaube ich, auch abklären.
Ja, das sogenannte Ulnarisnerv. Also wir haben drei große Nervenäste, die uns den Arm bis in die Finger begleiten. Das ist einmal der Ulnarisnerv, der dann sozusagen auch innenseitig läuft. Das Problem ist, dass der genau am Knochen sitzt in einer Rinne. Das ist die Ulnarisrinne. Und der hat ein kleines Fettpölsterchen drüber. Nur das schützt ihn natürlich nicht vor äußeren Einwirkungen. Wenn man sich das mal richtig reinrammt, dann weiß man, warum Musikantenknochen. Also ich finde schon, dass man da so ein bisschen singen kann. Oder einem der Atem wegbleibt. Aber was natürlich passiert ist, dass ein Nerv, der gequetscht wird, natürlich kurzfristig sein Signal, sein Durchfluss reduziert. Das heißt, man hat das Gefühl, dass die Finger dann, und zwar immer die Handkante, weil der Ulnarisnerv versorgt die Handkante, Kleinfinger sowie halber Ringfinger. Und das ist dann tatsächlich so, dass der tierisch wehtut. Das geht wie ein Blitzschlag nach vorne. Es ist dann manchmal so, dass das irgendwie eingeschlafen wirkt. Das ist dann die Missempfindung, die ja nicht an den Fingern ist, sondern das am Nerv, am Ellbogen. Deswegen ist der Ulnaris. Leider gibt es dort auch gar nicht so selten Leute, die haben einen Golferarm und ein Ulnaris-Syndrom oder haben vielleicht sogar nur ein Ulnaris-Syndrom und werden vielleicht nur am Golferarm behandelt. Also da muss man viel aufpassen, weil Schmerzen sind da und da. Man muss ein bisschen genauer hinhören und gucken. Im Ultraschall kann man oft diese Schwellung des Ulnarisnervs sehen als Ableitung, wenn man Seitenvergleich zur anderen Seite, die gesund ist, dann sieht man den Unterschied manchmal, was ganz wichtig ist bei der Therapie, weil wenn ich den Golferarm behandle, was ist mit Stoßwelle und der Ulnarisnerv ist die Ursache, dann werde ich dem keine Freude bereiten. Also da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man nicht vielleicht einer schnellen Falschdiagnose unterlegt, nur als am Rande. Ja. Der Ulnarisnerv ist deswegen so schwierig, weil der manchmal aus der Rinne rausspringt. Und es ist ja oft so, dass wenn ich den operieren muss, weil der ständig rausspringt, dann ist es besser, dass er draußen, also außerhalb dieser Rinne liegt. Das kann man dann versetzen, aber das ist jetzt ein sehr spezielles Thema. Aber es gibt noch den Medianusnerv und den Radialisnerv, also der Radialis, der da hinten am Ellbogen vorbeiläuft, der ist zum Glück durch den Trizeps geschützt, der geht dann hinten am Ellbogen vorbei. ich sag mal, der ist jetzt selten gefährdet. Aber es gibt noch eins, den Medianus, den kennt man vielleicht vom Karpaltunnel. Aber wir sind ja am Ellbogen. Und am Ellbogen gibt es nämlich auch sowas. Das nennt man eine sogenannte Supinatorloge, weil wir haben einen Supinatormuskel. Das ist der Muskel, der die Hand aufdreht, also sprich die Öffnungsbewegung macht. Und in diesen Tunnel münden der sogenannte Medianus. Und oft ist so durch Training am Unterarm kann dieser Supinatormuskel sehr stark und sehr dick werden und der kann den Medianusnerv tatsächlich auch quetschen. Dann haben wir auch so ein neurologisches Thema. Also das ist auch nicht so ganz selten, dass man da so neurologisch, wenn man sagt, sogenannte periphere Nervenengpässe, ne, sagt man, da gibt es eben diese drei Möglichkeiten. Selten, aber nicht ganz von der Hand zu weisen und manchmal muss man auch an sowas denken.
Okay, also ich versuche jetzt nochmal da ein bisschen zusammen. Das sind ja ganz viele Informationen, die herkamen. Das heißt also, wie gesagt, Probleme am Ellbogen, die können einmal durch ein Ereignis entstehen, aber auch durch viele Mikrotraumen, das heißt chronische Belastungen, Überlastungen bei Arbeit und Sport, durch ein Ungleichgewicht, das heißt Muskeln sind nicht im Gleichgewicht, zu stark ausgeprägte Muskulatur im Unterarm zum Beispiel, wenn da zu wenig Platz ist. Dann natürlich schnelle Belastungssteigerung, schlechte Technik. Und der Ellbogen ist an sich kein Problemgelenk, sondern er wird einfach falsch benutzt oder vielleicht überfordert. Und das heißt also, dass wir in dem Moment den ersten Schritt, du hast was ganz Wichtiges gesagt vorhin, du hast gesagt, was machen wir, wenn der in der ärztlichen Therapie fertig ist. Ne? Das heißt also, man geht zum Arzt, der Arzt untersucht das und da kann ich wirklich, da bin ich auch voll und ganz deiner Meinung. Ich würde da auch immer hingehen und lieber einmal zu viel zum Arzt gehen als zu wenig und nicht, ja, ich mache jetzt schon, wir hören das ja oft im Studio, du kennst das auch von deiner Praxis, da hören wir, ich mache da jetzt schon seit einem Dreivierteljahr mit rum. Ne, und wenn man dann sagt, warst du mal beim Arzt gewesen? Nö. Ne, und das sind so Dinge, wo man dann, dann hat er diese Spange da an, der weiß gar nicht, der hat das irgendwo gesehen, da war ja dann der freundliche Tennisspielerkollege, hat ihm den Tipp gegeben oder was auch immer. Und das sind so Dinge, wo ich dann auch nicht den Dr. Google anrufe und den Dr. KI, sondern da gehe ich wirklich zum Arzt und würde dann dementsprechend auch dafür sorgen, dass er das mal genau untersucht. Und ich weiß, wir hatten schon mal das Thema Bursitis, hatten wir schon mal angesprochen. Und das war für mich damals auch ja sowas, wo man, ja, gut, das ist Schleimbeutelentzündung, aber die Problematik, die ist ja auch nicht was, wo du einfach nur sagst, das ist eine Schleimbeutelentzündung. Das kann, wie gesagt, eine Blutvergiftung verursachen und deswegen immer wieder zum Arzt abklären.
Ja, und
Jetzt haben wir natürlich die Therapie hoffentlich abgeschlossen und jetzt geht es darum, wir wollen also wieder aktiv werden und da gibt es natürlich dementsprechend Übungen und Training und da gibt es ein paar Grundprinzipien, die ich gern mal erwähnen möchte. Das eine ist die Regelmäßigkeit. Die Regelmäßigkeit schlägt die Intensität. Also es ist wichtig, dass wir regelmäßig diese Übungen durchführen. Dann die Kontrolle schlägt das Gewicht. Das heißt also, es ist viel wichtiger, dass man das kontrolliert macht mit richtigen Bewegungsamplituden, dass man immer das Gewicht unter Kontrolle hat und nicht das Gewicht zugunsten der Kontrolle erhöht. Und dann vielleicht auch wichtig, man sollte schmerzfrei trainieren. Das heißt also, wenn man spürt, die Schmerzen kommen jetzt wieder, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Für mich heißt immer Schmerz, der Körper versucht mit mir zu kommunizieren.
also ist so. Also auf jeden Fall muss man wissen, nach einer Verletzung geht es nicht einfach so weiter. Das sind natürlich Vorgänge, die, ich sage mal, längere Zeit brauchen, um wieder auf das Level zu kommen. Ja, ich sage immer, bei einer Verletzung, egal ob das Knie, Schulter, Wirbelsäule, das braucht immer eine entsprechende Zeit. Und wir wissen, bei den Venen haben wir das Problem, dass durch diese Sehnenreizung oder Entzündung letztendlich Verkürzungen eintreten in der Muskulatur, in der Kapsel, Gelenkkapsel, in der Sehne, in den Sehnen am Gelenk. Und da glaube ich, ist es wichtig, das wirst du jetzt gleich wahrscheinlich sagen, dass da entsprechende Vorkehrungen gemacht werden, um diese
Ja.
Beweglichkeit und diese Elastizität wieder zurückzukriegen.
Genau. Und das Training beginnt ja immer natürlich mit Mobilisieren. Das heißt also dementsprechend auch die ganzen Strukturen einmal durchbewegen. Und da gibt's ja, wir haben ja im Handgelenk, haben wir ja einmal, wie gesagt, unser Ellen-Speichengelenk für die Rotationsbewegungen. Und dann haben wir gleichzeitig noch in der Hand die Möglichkeit, die Hand Richtung Kleinfinger oder Richtung Daumen abzuspreizen, beziehungsweise die Hand im Gelenk zu beugen, zu strecken. Und jetzt geht es ganz einfach mal darum, dass man das Handgelenk richtig mobilisiert. Das heißt, man sollte auch ruhig mal so 10, 15 Wiederholungen pro Seite machen, wo man dann so Rotationsbewegungen in den Handgelenken macht. Das Ziel ist einmal, den Gelenkstoffwechsel zu verbessern, die Durchblutung da im Gelenkbereich, im Bereich der Muskulatur, im Bereich der Gelenkkapsel so ein bisschen zu aktivieren, dort wo die Kapsel halt nicht verblutet, sondern durchblutet wird. Dann geht es darum, natürlich ein Ziel ist, wie du schon so schön gesagt hast, wenn Beweglichkeitsdefizite entstehen, dass man die Beweglichkeit verbessert. Das heißt, es gibt Dehnübungen, wo man versucht, wenn man jetzt beide Handflächen gegeneinander stellt, die Ellbogen aufstellt, dann spürt man schon einen Zug. Und jetzt kann ich die Finger so ein klein bisschen nach die gestreckte Hand ein klein bisschen mit der linken Hand nach rechts drücken und umgekehrt mit der rechten Hand nach links drücken. Dann spüre ich schon mal einen Zug. Das Ganze kann man auch machen, wenn man den Vierfüßlerstand macht, dass man die Handfläche aufstellt, die Finger die zeigen nach hinten, das heißt also, die Hand ist so aufgestellt, wird zugedreht, dass die Finger nach hinten Richtung Knie zeigen und dann die Hand liegt ganz auf und jetzt schiebt man einfach den Oberkörper ein klein bisschen weiter zurück. Dann spürt man auch einen schönen Zug in den sogenannten Handgelenkbeugern, wenn man die Handrücken aufliegt und geht dann nach hinten, dann spürt man den Zug in den Handgelenkstrecker. Und dann kommen wir zur ersten Übung und hier ist das exzentrische Training ganz wichtig. Das heißt also, wenn wir jetzt die Unterarmstrecker trainieren, da gibt's dieses Seil aufrollen. Das heißt, man hat da so einen Stab in der Hand, da ist eine Schnur dran. Die hat man entweder am Seilzug eingehängt mit dem Karabinerhaken oder man hat da eine Handelscheibe dranhängen. Und dann versucht man immer, wie wenn man beim Motorradfahren Gas geben möchte, dass man aber auf beiden Seiten Gas geben kann. Das heißt, man gibt zuerst Gas mit der rechten Hand, dann mit der linken Hand, dann greift man wieder um, gibt wieder Gas mit der rechten, mit der linken, mit der rechten, mit der linken. Und so trainiert man zum Beispiel jetzt langsam diese Bewegungen. Man kann das mit einer Handel machen, man kann das mit einer Wasserflasche machen, das Ganze dann, wie gesagt, langsam absenken. Auch hier wieder von der Wiederholungszahl so 8 bis 12 Wiederholungen, so der Hypertrophiebereich der Muskulatur ist gut. Man kann am Anfang auch mal 15, 20, 30 Wiederholungen machen, damit ganz einfach die Stoffwechselsituation der Sehnen sich wieder verbessert. Das wäre also so der erste Schritt und dann kann man auch noch isometrische Übungen machen, wo man einfach die Hand gegen einen Widerstand drückt und das auch wieder eine gewisse Zeit halten tut, einfach um die Schmerzen zu reduzieren, die Stabilität zu bekommen. Und dann geht's los. Andere Bewegungen, die ich habe, sind Rotationsbewegungen. Das heißt also, ich kann sowohl Richtung Handinnenfläche nach oben zeigen, was die Supinationsbewegung ist, beziehungsweise Handinnenfläche nach unten zeigen, was die Pronationsbewegung ist. Da kann man mit einer Kurzhantel so ein bisschen arbeiten, es gibt so Kurzhantel, da kannst du auf der einen Seite das Gewicht abschrauben, dann hast du wie so ein Pilz, sieht das dann aus und das nimmst du dann in die Hand und bewegst das dann sozusagen aus der Horizontale bis fast in die Senkrechte und dann umgekehrt von ganz außen wieder in die senkrechte Position. Du kannst das Gewicht nach vorne kippen lassen und dann wieder zurückziehen, nach vorne kippen lassen, zurückziehen. Und so versucht man dann mit Übungen mit den Handeln sozusagen alle Bewegungen, die es im Handgelenk gibt, die ja aus dem Ellbogengelenk gesteuert werden auch, die Supination, Pronationsbewegungen, versucht man dann zu trainieren. Dazu kommt natürlich auch noch Bizeps-Curl Im Hammergriff zum Beispiel ist eine gute Übung, wenn es darum geht, hier das Ellbogengelenk ein bisschen zu unterstützen. Das Trizepsdrücken ist eine gute Übung, wenn es darum geht, das Ellbogengelenk zu unterstützen. Und dann gibt es noch so Geräte, die heißen, ich bin jetzt gerade am Überlegen, das Wort, das sind so Geräte, die nimmst du in die Hand, da ist innen drin eine Kugel, die musste Gyro-Twister, jetzt habe ich das Wort gefunden, genau. Ne? Ja. Du musst dann innen drin die Kugel, die kannst du mit der Schnur, die wird da aufgerollt, dann ziehst du die an, dann fängt die Kugel sich an zu drehen und jetzt fängst du an mit leicht drehenden Handbewegungen, versuchst du diese Kugel, die innen drin ist, zu beschleunigen. Und dadurch entsteht eine Fliehkraft, die du dann muskulär stabilisieren musst. Und du kannst die eigentlich so, ich sag immer wieder, wie wenn du so einen kleinen Klatscher geben würdest, immer wieder mit so ein bisschen kannst du die beschleunigen und du bekommst da Rotationskräfte, die sind da 15, 18 Kilo schwer und das spürt man richtig. Diese Geräte, die kommen aus der Weltraumforschung. Das heißt, wenn man also ohne die Gravitation trainieren möchte, dann hat man solche Geräte, wo man also damit auch ohne die Gravitation arbeiten kann. Und die sind ganz gut. Da kann man also schon ganz schön mit trainieren. Und da würde ich auch wieder sagen, Felix, vielleicht pflichtest du mir dabei, dass man sich da einen Trainer holt, der auch immer wieder schaut, dass man die Übung korrekt durchführt, um einfach diese Überlastungen zu vermeiden.
Ja, es ist wie bei jedem Bewegungsmuster. Natürlich muss man seine Grenzen, Bewegungsgrenzen kennen. Das bedeutet also, dass man sagt, okay, wie viel kann mein Ellbogen mitgehen? Habe ich vielleicht sogar eine Einschränkung in der Rotation? Dann kann ich natürlich nicht erwarten, dass ich da extrem in die Maximalgrenze gehe. Also das heißt, erstmal schauen, sind die Bewegungen richtig ausgeführt? Muss ich denn mit viel Gewicht arbeiten? Reicht es vielleicht schon allein erstmal nur die Mobilisation wieder herzukriegen? Das ist ja oft nach Verletzungen, wenn mein Ellbogen zum Beispiel 6 Wochen eingebunden war, dann ist natürlich die Beugung, Streckung eingeschränkt, meine Rotation eingeschränkt. Also das heißt, das ist der Moment, wo ich sage, da ist es gut, wenn jemand mal neben einem steht, einem Trainer, Therapeut, der einfach mal beobachtet, ist eine Symmetrie da, was kann die eine, was kann die andere Seite machen? Und ich denke, dass man dann immer, wie du schon richtig gesagt hast, erstmal über die Mobilität geht, um dann letztendlich die Stärkung. Und ich finde, gerade am Unterarm ist es so, ich denke persönlich, dass man gar nicht so viel am Unterarm trainieren muss, ja. Klar, es gibt Jungs, die oder Herrschaften, die einfach einen unglaublich prominenten Unterarm wollen. Aber dadurch, dass wir alles über den Unterarm machen und tragen und ziehen und drehen, haben wir eigentlich, ich finde, eine gut ausgeprägte Muskulatur, die muss nicht unbedingt noch dicker und noch größer werden. Also für den Alltag auf jeden Fall. Deswegen glaube ich, dass Kräftigung nur dann notwendig ist, wenn ich zum Beispiel lange Zeit eine Schonhaltung hatte, weil ich eine Verletzung hatte, Operation hatte, irgendwas, dass ich dann anfange, meinen Unterarm wieder aufzutrainieren, das ist gut. Aber so als im Alltagstraining finde ich es immer ein bisschen ja, zum Schmunzeln, wenn ich dann neben mir irgendwelche großen Kerle sehe, die dann da ihre 10 Kilo hochdrehen, wo ich mir denke, was ja. Wisst ihr dann irgendwie, weiß nicht, die Nutella-Dose dann irgendwie komplett in der Hand zerreißen oder wahrscheinlich die Decke gar nicht mehr aufkriegst, weil du da nicht mehr die Bewegung hinkriegst. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist immer gut, bei solchen Momenten einfach jemanden beiseite zu nehmen und zu sagen, pass auf, wir gucken uns das mal an und koordinieren das Ganze.
Es gibt Übungen, zum Beispiel, man sieht das manchmal, dass Langhandel Bizeps Curl gemacht wird oder Bizeps Curl am Seilzug mit einer geraden Stange. Und du hast ja eben schon gesagt, man soll schauen, wie weit ist denn die Beweglichkeit? Und wir haben, wenn wir unseren Oberarm an den Körper anlehnen und einen 90 Grad Winkel im Ellbogengelenk haben, die Finger sind nach vorne gestreckt, der Daumen zeigt senkrecht nach oben, dann können wir die Hand nach außen drehen, sprich, dass die Handinnenfläche zur Decke schaut. Wir können die Handfläche nach unten drehen und jetzt ist es so, wir haben ungefähr 80 bis 90 Grad Außenrotation in unserem Ellenspeichengelenk. Wir haben 80 bis 90 Grad Innenrotation und wenn ich jetzt einen Kunden habe oder eine Kundin, die 80 Grad Außenrotation hat im Gelenk, dann sind das ja 80 Grad rechts, vielleicht 80 Grad links. Da komme ich auf 160 Grad. Wenn ich jetzt eine gerade Stange nehmen würde, wären das 180 Grad. Das heißt, die muss in jedem Gelenk irgendwo diese 10 Grad über Handwurzelknochen und so weiter durch Überstreckung, muss die in dem Moment ausgleichen. Und das ist auch schon wieder eine Überlastung. Und da ist es dann besser, wenn dann der Trainer mal drüber schaut und sagt, hier, nimmst du lieber mal so eine SZ-Handel oder mach das Ganze mal lieber mit dem Seil. Dann kannst du nämlich das viel besser ausgleichen. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ja. Und für einen Arbeitsplatz, ne, wir haben ja gehört, Noxe meiden, wenn ich jetzt eine Maus habe, die zu flach ist oder ein Keyboard habe, wo ich also das nicht so ergonomisch ausgerichtet ist, da gibt es ja auch mittlerweile tolle Geräte, die dann ergonomisch angepasst sind. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das so ein Maus oder so ein Maus, wie nennt sich das? Wir haben das so eine Kugel, wo genau. Die mit Kugel da rumspielen. Also wie gesagt, da denke ich, da muss man ausprobieren, was da einem besser tut und dann vielleicht dann auch mal am Arbeitsplatz dementsprechend diese 6-8 Stunden, wo man da mit der Maus tätig ist, vielleicht da mal versucht, das zu optimieren.
Also da kann ich noch was sagen, weil ich natürlich auch mit der Arbeitsmedizin ein bisschen, ich sage mal, zu tun habe, dass sowas natürlich, es gibt mittlerweile hervorragende Hilfsmittel für chronische Ellbogenpatienten. Es gibt die Vertikalmäuse, also die nicht so liegen, sondern so. Das heißt, da kann ich ganz anders arbeiten. Die Grundthematik ist wie folgt. Ich habe meinen Arm auf dem Tisch und muss den Arm heben und die Maus so zu bewegen. Das heißt, ich habe einen ständigen Zug auf der Seite und muss den Arm ständig hochhalten, um überhaupt die Maus zu bewegen. Also, wenn ich was unter das Handgelenk lege, meistens gibt es ja so Gelpads, dann lege ich meinen Unterarm drauf und lasse meine Hand einfach fallen. Und das heißt, ich kann mit der, genau, wie du sagst es, und mit dieser fallenden Hand kann ich genauso meine Maus bewegen und ich muss überhaupt keine Unterarmmuskulatur anspannen. Also der erste Moment, wenn ich jemanden habe, der ständig bei der Maus Themen hat, erstmal ein einfaches Pad, da muss man die Maus noch nicht wechseln. Genau, das ist, wie du sagst, damit kannst du deine sogenannten Extensoren, das sind die oben liegenden Muskeln, die außenliegenden Muskeln, quasi entlasten. Und dann das Entlasten, genau. Und das ist der Moment, wo man eben jemanden ganz einfach mal zeigen kann, wo er vielleicht einen ständigen Zug drauf hat. Und das ist so eine Sache immer auf, das meinte ich mit Arbeitsplatz und oder den Hobbysport. Es gibt ja so viele Momente. Auch diese Stange fand ich sehr interessant. Eben wenn ich jemanden habe, der eben nicht mehr die Hand so rausgeht und macht seine Bizeps-Curls mit der Langhantelstange, dann wird er natürlich extreme Belastungen haben. Dann kommt das Gewicht noch dazu und dann haben wir schon einen schädigen Moment. Also muss ich einfach Geräte finden, die vielleicht meine Bewegung, die so ist, nachahmen. Da gibt es eben diese klassischen geschwungenen Stangen. Dafür sind die auch gemacht, um das eben, weil oft ist ja so, dass keiner nicht unbedingt 180 Grad schafft, vor allem vielleicht nach einer Verletzung. Und da ist der Moment, wo man eben aufpassen muss.
Sehr gut. Dann, wie gesagt, was auch noch wichtig ist, und da sind wir ja schon beim Alltag jetzt gewesen, das heißt also häufiger Positionswechsel, dann, wie gesagt, Arbeitsplatz besser gestalten, dem Körper genügend Ruhe geben, Regeneration, Schlaf ist auch immer ganz wichtig. Und als Kernbotschaft könnten wir sagen, ein starker Ellbogen entsteht nicht nur durch einzelne Übungen, sondern durch ein gutes System aus Training, Technik und Erholung.
Genau, das muss man ganz klar sagen. Verletzungen gehören auskuriert und nicht einfach nur weggespritzt oder ignoriert. Dann hat man schon mal die erste Kernbotschaft des Tages, haben wir schon erreicht, ja.
Ja. Dann gibt es noch ein paar Fragen aus dem Publikum. Darf ich trotz Schmerzen trainieren, die jetzt so in die gestellt werden? Was würdest du da sagen? Würdest du das pauschal beantworten oder würdest du da eher differenzieren?
Also ich würde natürlich schon erstmal pauschal sagen, ein Schmerz ist ein Signal, das erzeugt wird von Schmerzrezeptoren, die irgendeinen Reiz bekommen. Ne? Wenn man jetzt eine Verletzung hat, dann sind das natürlich Schmerzen, die muss man ganz klar ernst nehmen und die muss man auch so ernst nehmen, dass man entsprechende Trainingsmuster erstmal meidet. Ja? Das macht keinen Sinn, in den Schmerz reinzutrainieren mit der Hoffnung, dass der Schmerz irgendwann weggeht. Wo man ein bisschen differenzieren darf, ist zum Beispiel, wenn jemand eine eine Ellenbogensteife hat durch eine Ruhigstellung. So, dann ist es ja so, dass man dann schon merkt, okay, wow, wenn ich meinen Ellbogen strecke, spannt das Gelenk, beim Beugen spannt das Gelenk. Und wenn ich meine Bewegung mache oder ich in die Dehnung reingehe, das ist ja auch schon ein gewisser Schmerzreiz. Ja. Bei Dehnen tut ja auch weh. Das wäre der einzige Moment, wo ich sagen würde, ja, da gehst du bitte langsam, vorsichtig an den Schmerz ran, von mir ist ein bisschen den Schmerz rein, machst es vielleicht, zählst 5 Sekunden runter, löst es dann wieder auf. Ich glaube, das ist eher so ein Ziehdehnungsschmerz. Das kennt jeder von uns, wenn er sich ein bisschen dehnt, dann weiß er, was ist, was ich meine. Davon abzugrenzen, ganz klar, ein Schmerzreiz, der was weiß ich, bei einer Drehung passiert, der es dann reinschießt, das ist für mich der Moment. Also grundsätzlich würde ich sagen, Schmerzsignal darf nicht einfach überhaupt ignoriert werden, denn dadurch kann der Schaden weiter größer werden, sich voransetzen oder weitergeführt werden. Und das führt dann im Endeffekt zu der Chronifizierung, von der wir letztens gesprochen haben.
Okay. Noch eine Frage habe ich: Wann sollte ich zum Arzt?
Also ich glaube, dass mir schon sagen kann, wenn der Schmerz über einen Zeitraum von 3, 4 Wochen besteht und nicht weggehen mag und man immer wieder merkt, das ist keine Verbesserung da, dann ist der Arztkontakt da, ausgenommen natürlich Verletzungen. Ich habe irgendwas trainiert und habe dann einen Stich gemerkt und merke, boah, ich kann meine Hand nicht mehr bewegen, dann muss natürlich sofort geschaut werden. Aber so einfache, wenn es mal ein bisschen zieht und drückt, ich glaube, da darf man schon ein bisschen warten. Aber ich glaube, Trauma, Verletzung sofort. Bei Sachen, die über sich Wochen hinziehen, auch ein Tennisarm kann sich ja auch mal beruhigen. Ja, man hat dann irgendwie mal einen IKEA-Schrank zusammengebaut und denkt sich am nächsten Tag, boah, das pfeift jetzt aber ordentlich da innen, außen. Dann macht es natürlich wenig Sinn, zum Arzt zu gehen am zweiten Tag, weil der wird auch nur sagen, pass auf, machen Sie mal eine Woche Pause, nicht mit Arm bewegen. Da würde ich bestimmt mal 2 Wochen mal als Limit setzen und dann sollte man nachschauen.
Super. Vielleicht noch so ein paar Sachen, die man mitnehmen kann. Also wie gesagt, Bewegung ist manchmal besser statt Schonung. Wenn das abgeklärt ist, kleine Einheiten sind, vor allem die Regelmäßigkeit sind wichtig. Technik schlägt die Intensität, das heißt immer auf eine gute Technik achten. Und Schmerzen sind ein Signal, kein Gegner. Und ich glaube, der beste Zeitpunkt, um Ellbogenprobleme zu verhindern, ist heute und nicht erst, wenn es wehtut.
So ist es, genau. Und dann einfach aufpassen beim Training oder daraus lernen, wenn man mal was hatte, dass es eben irgendwo eine gewisse Vernunft walten lässt.
Ja, sehr gut. Also, wir bedanken uns hier schon mal. Danke, dass ihr zugehört habt. Bleibt gesund und aufmerksam. Achtet auf die kleinen Dinge. Die machen am Ende den großen Unterschied. Nehmt ihr heute vielleicht noch 5 Minuten Zeit und setze eine Übung um. Und wenn es nur das Mobilisieren ist zum Beispiel, dein Ellbogen oder deine Ellbogen werden es dir danken. Und wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit jemandem, der sich für das Thema interessiert oder auch schon über Ellbogenprobleme geklagt hat. Vielleicht kennt er jemanden, der da schon ewig mit rumdaddelt. Da wäre es vielleicht dann sinnvoll, dass man das dementsprechend dann macht. Und in diesem Sinne wünschen wir allen Podcast-Hörern, die das jetzt irgendwann die nächste Zeit erst hören, wird es nicht mehr viel bringen zu sagen, frohe Ostern. Das heißt also, immer wenn ihr das hört, wünschen wir euch viel Freude damit und natürlich auch, dass ihr die Tipps vielleicht auch gleich umsetzen könnt. Und wir hören uns dann wieder beim nächsten Podcast.